Herzlich willkommen zum Valley Talk live und direkt und in Farbe aus dem Silicon Valley. Pat Gelsinger ist Geschichte. Der Chef von Intel hat seinen Posten geräumt. Freiwillig oder unfreiwillig ist die Frage. Und wie geht es mit dem wichtigsten Chiphersteller der Welt weiter? Dass Elon Musk OpenAI, das er einst mitgegründet hat, auf dem Kieker hat, ist kein Geheimnis. Jetzt hat er auch ein halbes Regierungsamt inne oder bald im Januar. Ist es also ein Freifahrtschein für Musk'sche Vergeltungsmaßnahmen gegen OpenAI? Außerdem reden wir nochmals über OpenAI, und zwar kooperiert das Unternehmen aus San Francisco jetzt mit der Waffenschmiede Anduril. Bislang haben sich viele Tech-Unternehmen bei solchen Allianzen zurückgehalten aus ethischen Gründen, aber OpenAI macht es nicht. Das und mehr hier im Valley Talk Podcast.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Was haben Intel, Stellantis, Starbucks und Moderna gemein? Einen Chefwechsel an der Spitze ist die Antwort. CEO-Posten sind oft Schleudersitze, besonders bei den ganz großen Konzernen. Unter den Fortune 500 beträgt die Verweildauer an der Spitze durchschnittlich 7,2 Jahre. Das wird etwas nach oben gezogen durch den Methusalem unter den Konzernchefs Warren Buffett, der seit unglaublichen 59 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway steht, seit 1965 also. Eine bessere Vergleichszahl ist deshalb die mittlere Amtszeit von Fortune 500 CEOs, und die beträgt 4,8 Jahre. Pat Gelsinger, der ehemalige Chef von Intel, hat das nicht ganz erreicht. Der 63-Jährige kommt auf 3 Jahre und 10 Monate. Eigentlich hätte er noch lange an der Spitze bleiben können. Intel hatte extra im März 2021 die damals geltende Altersgrenze von 65 Jahren aufgehoben. Das geschah wohl wegen Gelsinger, der 2 Monate zuvor angetreten war als der große Hoffnungsträger für den Chiphersteller aus Santa Clara, der damals die Richtung verloren hatte und nach wie vor nicht mehr so richtig zurückgefunden hat. Olaf Groth, Wirtschaftsprof an der Universität von Berkeley hier in Kalifornien. Was ist bei Intel los? Wie geht's jetzt weiter? Welche Strategieänderung erwartest du nach dem Weggang von Gelsinger?
Ja, Intel ist natürlich ein ganz dramatisches Beispiel, aber man sollte hervorheben, dass es hier nicht nur um Intel geht, sondern dieses Jahr ist eine Rekordzahl von, ich weiß nicht was, irgendwie 1800 CEOs geschasst worden hier in den USA, und das ist eine ganz enorme historische Spitzenzahl, und da muss man sich schon fragen, gibt es da eine gemeinsame Pathologie, und die gibt es in der Tat. Und zwar sieht man doch immer mehr, dass die CEOs diese sogenannten Pivots, also diese Kehrtwendungen von einer Position, einer Strategie auf die andere, nicht mit der Geschwindigkeit bewerkstelligen können, die der Markt einfordert. Der Markt ist einfach zu ungeduldig. Gemessen an der Schwere und der Komplexität der Probleme, die einen CEO da nun ins Gesicht starren. Da fängt man dann an mit natürlich mit Dingen wie Inflation, ganz klar, aber auch technologische Disruption, die kognitive Ökonomie, also die auf KI und auf Datenwissenschaft beruhende Wirtschaft, ist für viele ein Problem. Dann Klimawandel, Energiewende und natürlich ganz stark die Geopolitik. Ja. Bei Nike und bei Starbucks zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Pivots zu einer besseren Balance zwischen physischen Geschäftsmodellen und digitalen Geschäftsmodellen nicht hinbekommen wurden. Bei Moderna kann man sehen, dass der Pivot zu neuen Vakzinen, Impfstoffen nicht richtig vollzogen wird. Das sind ja ganz, ganz milliardenschwere Investitionen, die dort geschafft werden müssen. Und bei Intel natürlich ganz klar die Geopolitik und die Kehrtwende oder der Drehpunkt in die KI, die beide zusammenkamen. Und da hat Gelsinger das einfach nicht schnell genug hinbekommen können.
Matthias Hohensee, Korrespondent der Wirtschaftswoche im Silicon Valley. Teilst du die Ansicht von Olaf, oder ist das noch etwas vielschichtiger und ein Spezialfall Intel?
Ja, ich würde sagen, bei Intel ist es noch ein bisschen ein Spezialfall. Gelsinger hat ja da ja, kann man ihm vorwerfen, ja schon unwahrscheinlich viel Kapital vernichtet. Also ein Börsenwert wohl an die 150 Milliarden Dollar, seit er angetreten ist. Und es ist so ein bisschen tragisch. Es zeigt einfach, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Denn als er angetreten ist, du hattest das ja erwähnt, hatte Intel so ein bisschen die Richtung verloren. Ne? Man war ja jahrelang die Halbleiter-Ikone, hat immer den Speed vorgegeben und die Trends. Und plötzlich hatte man Probleme in der Produktion. Man hat den Siegeszug der Smartphone-Prozessoren einfach verschlafen, bekam da nichts mehr auf die Reihe. Und Pat Gelsinger ist also angetreten. Er ist ja ein Gewächs von Intel, hat ja als Teenager schon angefangen und hat gesagt hier, nee, wir gehen jetzt wieder ganz nach vorn. Und ich gehe hier eine ganz große Wette ein. Ich will Intel nicht nur bei der Fertigung stark machen und ausbauen, sondern wir wollen der neue Auftragsfertiger der Welt werden, sozusagen der westlichen Welt. Und da ist halt einiges schiefgegangen und er hatte einfach Pech bei KI. Ich denke mal, das hat keiner so vorhergesehen, dass das so wahnsinnig durch die Decke gehen würde. Und Intel hatte da einfach nicht das richtige Produkt und die Kombination hat dann den Verwaltungsrat letztendlich dazu dann bemüßigt, ihn dann in den Ruhestand zu verabschieden, schneller als gedacht.
Olaf? Ja, das ist bei Intel ganz verflixt. Intel hat ja schon mehrfach, sagen wir mal, neue Richtungen verpasst. Zum Beispiel bei Mobiltelefonen hat es nicht geschafft, entsprechende Chip-Angebote bereitzustellen. Da ist ihnen also Qualcomm zum Beispiel um Lichtjahre voraus, was ganz, ganz wichtig ist, weil die sehr energieeffizient sind, kleine Pakete, hohe Leistungen. Und das spielt natürlich jetzt überall eine Rolle. Und jetzt kommt die KI und da läuft ihnen die Firma Nvidia eben den Rang ab. Und gefolgt auch von traditionelleren Unternehmen wie AMD zum Beispiel oder ARM. Und da muss man sich schon fragen, was ist da wieder mal los bei Intel? Der Konzern ist einfach zu schwer, zu träge und zu sehr in der Vergangenheit verhaftet, um diese schnellen, agilen Kehrtwenden schaffen zu können. Da kommt dann noch aber dazu, dass sie von der Geopolitik und von der, sagen wir mal, von der nationalen Sicherheit der USA dann auch noch beeinflusst wurden. Wir haben ja hier die CHIPS Act bekommen mit mehr als 10 Milliarden, die Intel da versprochen wurden vom Staat, dafür, dass sie Manufaktur, sogenannte Fabs, einrichten in USA. Und da kommt dann, was der Matthias erwähnt hat, zum Tragen, dass man dafür aber natürlich Spitzentechnologie entwickeln muss. Und da hat Intel versucht, innerhalb von 5 Jahren gleich 3 oder 4 oder 5 sogar verschiedene Fabrikationsprozesse neu zu erfinden, um diese neuen 2-Nanometer-Chips zu erstellen. Und da kam einfach eins zum anderen. Man kann nicht an 2 verschiedenen Fronten, die so kapitalschwer sind und so komplex wie auf der einen Seite die Drehung in die KI und auf der anderen Seite die Drehung in Manufaktur, kann man nicht gleichzeitig bewerkstelligen. Da ist er einfach überlastet worden.
Matthias wollte noch was sagen.
Ja, ich muss auch dazu sagen, dass natürlich von Anfang an das eine sehr, sehr riskante Wette war, die Pat Gelsinger da eingegangen ist. Und du, Markus, du hast den ja auch, glaube ich, kürzlich erlebt, auch im Interview. Ist mal ein sehr gewinnender Manager, ein sehr gewinnender Mensch. Und der ja auch, als er kam, erstmal seine Leute doch wieder zumindest ein bisschen anspornen konnte. Aber die Wette war einfach für Olaf hat das, glaube ich, erwähnt, eben auch diese kurze Geduld, gerade an den Aktienmärkten, war die Wette einfach zu lang. Er ist ja 2021 angetreten. Solche Halbleiterfabriken baut man nicht innerhalb von 2 oder 3 Jahren auf. Das heißt, er hat von vornherein vorgegeben, 2030 wollen wir der zweitgrößte Auftragsfertiger der Welt, also nach TSMC sein. Und es war von vornherein, ich habe immer mit vielen Analysten geredet und die waren immer also 50-50 Split. Die einen haben ihn bewundert dafür, die anderen haben gesagt, so ein Schwachsinn, der hat von vornherein verloren, weil die Geduld hat die Wall Street nicht. Und dann kam eben noch hier diese ganze KI-Geschichte hinzu, wo Intel einfach keinen Fuß auf die Erde kriegt. Und mittlerweile steckt das Unternehmen richtig in der Falle. Weil das Problem ist jetzt, dass natürlich, wenn Jensen Huang, der Chef von Nvidia, recht behält, sollen ja dann künftig alle Datencenter sozusagen auf Grafikchips gehen. Ob das so ist oder nicht, darüber kann man sich jetzt streiten. Aber klar ist, in der Domäne von Intel, ne, bei Datenzentren, wo Intel auch immer viel dominiert hat, kommt jetzt auch noch Wettbewerb dazu. Und man hat eben da bei KI-Beschleunigern wirklich wenig zu bieten. Und man hat es gesehen, Olaf hat das erwähnt, ne, bei den Smartphone-Prozessoren, wenn man da eben den Fuß nicht in die Tür bekommt, kann es sein, dass man den nie wieder in die Tür bekommt. Und das, denke ich mal, hat den Verwaltungsrat jetzt eben dazu bewogen zu sagen, okay, so geht es jetzt nicht weiter. Und Pat Gelsinger hat dann wahrscheinlich gesagt, okay, dann halt nicht mehr mit mir.
Ein erster Richtungszeig war ja unter anderem auch, dass man gesagt hat, man baut das Werk in Deutschland jetzt doch nicht. Hat sich Pat Gelsinger, Olaf, vielleicht auch von der US-Administration einlullen lassen und in Sicherheit gewähnt, dass es weiter die Unterstützung aus Washington gibt, dass er eben den langen Atem quasi haben darf, bis 2030 die ersten Werke dann in Produktion gehen? Hat er das falsch eingeschätzt? Oder hat er da einfach nur auf hohes Risiko gespielt?
Ja, mit Sicherheit ist er da beeinflusst worden. Wenn das Weiße Haus ruft, ne, dann geht man und dann hört man auch genau zu. Es gibt ja ohnehin eine sehr starke Beziehung zwischen dem Silicon Valley und gerade der Chipindustrie und der Politik in Washington. Ganz klar muss es ja auch geben. Das sind also wirklich die komplexesten Produkte, die ein Mensch je gebaut hat und die teuersten und die am, sag mal, fundamentalsten sind für eigentlich fast jeden Wirtschaftsbereich heute, der von Elektronik durchzogen ist. Also muss es natürlich auch für die Politik strategisch sein und da ist er dann eingebunden worden in die neue CHIPS Act, die ja sehr viel Geld ausgegeben hat, zig Milliarden für die Forschung und die Entwicklung. Und da wurden mehrere Werke dann gleich avisiert, alle auf einmal. Und die sind alle jedes Mal sehr teuer. Also da geht es ja unter 2 bis 10 Milliarden nicht weg für ein Werk. Und das ist dann, auf einmal wird es dann zu viel. Man muss ja auch dann natürlich die Rechnung aufmachen. Wenn man so viel investiert, muss man dem Markt doch sagen, ab wann dürft ihr dann mit entsprechenden Einkommen rechnen, mit entsprechender Profitabilität. Und je länger das natürlich dauert dann, desto weniger glücklich sind die Märkte. Denn Time Value of Money, also Zeit ist Geld, ganz klar. Und da sagen die Märkte nachher auch, also wenn du es bis 2030 nicht schaffst, dann weiß ich nicht, ob wir da das so spaßig finden. Ne? Die US-Regierung hat ja auch aus politischen Gründen schon darauf gedrängt, dass er bis 2030 baut, wo er dann nachher sagen musste, das schaffe ich so nicht.
Wie geht's mit Intel jetzt weiter? Ich meine, was passiert mit den Werken, die man in den USA begonnen hat zu bauen? Was wird die neue Administration unter Donald Trump machen? Welche Strategie wird man dort einschlagen? Eigentlich war ja, Matthias, die Intel-Strategie, wir bauen hier in den USA und wollen unseren technologischen Vorsprung von China weiter ausbauen. Wie will man dieses Ziel noch einhalten?
Ich denke mal, das Ziel wird man einhalten. Also diese ganzen Werke, die sie bauen, die werden ja auch, da Magdeburg ja jetzt gestrichen ist, also davon kann man ausgehen, werden ja hier in den USA gebaut und das wird auch weiter passieren. Und das ist ja auch das, was Trump will. Trump hat ja mit dem CHIPS Act nur das Problem, dass dann Unternehmen wie TSMC beispielsweise da Gelder bekommen. Also er hat, obwohl die ja in Arizona auch bauen, ja. Also ich denke mal, da hat er kein Problem damit und er weiß auch, wie wichtig das ist, da eine eigene Chip-Produktion auf amerikanischem Boden zu haben. Ich denke mal, Intel wird wahrscheinlich aufgespalten werden. Das ist ja das, was Gelsinger, als er antrat, eigentlich verhindern wollte und seinen Leuten versprochen hat. Aber er selber ist ja auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Intel hat ja im September zumindest diese Foundry, ne, diesen Auftragsfertiger, schon mal rausgetrennt. Das ist ein Tochterunternehmen. Auch die Idee dahinter war, dass die Ergebnisse oder vielmehr die Verluste nicht immer so das Kerngeschäft überschatten sollten. Und jetzt wird man das wahrscheinlich stärker auftrennen. Die Frage ist, inwieweit das möglich ist, weil es gibt da irgendwie Auflagen, dass Intel an dem Auftragsfertiger zumindest 5-35% weiter beteiligt bleiben muss, um diese Staatsgelder zu bekommen. Also es wird für den neuen Chef keine leichte Aufgabe sein. Vor allen Dingen wird es sehr, sehr schwer werden, dort eben Mitarbeiter zu motivieren und bei der Stange zu halten. Und momentan läuft ja auch noch diese riesige Entlassungswelle. mit 15.000 Mitarbeitern bis Jahresende. Also es ist wirklich traurig, ne? Als ich 98 ins Valley kam, war Intel so das leuchtende Vorbild und nur die paranoiden Überleben von Andy Grove und Moore's Law, das war bei jedem Vortrag. Und dann sieht man, wie dieses Unternehmen eigentlich über die Jahre so, ja, verkrustet und plötzlich überholt wird und links und rechts. Das ist sehr, sehr schade.
Olaf, wie geht's mit Intel weiter? Matthias hat das angedeutet, eine Aufteilung in verschiedene Bereiche, um einfach schlanker und schneller zu werden. Ist das die Lösung?
Also es ist sicherlich die Lösung, wenn man davon ausgeht, dass Intel sich auf KI-Chips konzentrieren soll, dann geht es um Design und es geht um Intellectual Property und darauf müsste man sich konzentrieren. Man sieht ja auch, dass Chip-Unternehmen, die daran sehr gut sind, wie ARM, wie NVIDIA, wie Qualcomm, sich nicht mit Fabs belasten. Ja, das sind fabless Chip-Companies. Die lassen bauen. Und da bietet es sich dann schon an, wie Matthias sagt, dass das Unternehmen aufgesplittet wird. Es hat ja auch Übernahmegerüchte gegeben. Mein alter Arbeitgeber Qualcomm zum Beispiel angeblich soll sich interessiert gezeigt haben, aber ich habe das nun nicht genau studiert und stecke da nicht genau drin. Ich kann das nicht autoritativ sagen, aber ich habe mich da gleich gefragt, warum? Was gibt's da, was für Qualcomm interessant sein könnte? Denn die würden sich dann auch wieder belasten mit den milliardenschweren Kapitalausgaben für die Manufaktur. Also so ganz habe ich das nicht verstehen können, bezweifle ich das. Geostrategisch werden die Chips immer wichtiger werden, daran wird sich nichts ändern. Es wird sogar noch verstärkt werden. Trump hat ja angemerkt, auch unter Mitwirkung von Musk, dass er die USA zum absoluten und bleibenden Führungsmacht im KI-Bereich belassen will oder weiterentwickeln will. Da geht es nicht ohne die Halbleiterindustrie, wenn man also an die Cutting-Edge-Chips, 2 Nanometer und so weiter, GPUs, Neuromorphic-Chips und so weiter denkt, das sind Dinge, die die USA immer noch beherrschen. Und dafür braucht man auch die Chips und die Chip-Manufaktur. Yes. Aber wie das dann weitergeht, weiß ich nicht genau. Aber es wird sicherlich viel mehr Geld ausgegeben werden.
Und mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump dürfte auch ein deutsches Intel-Werk Geschichte sein, Matthias, oder? Weil das wird dann mit Sicherheit nicht kommen. Vertane Chance eigentlich für Deutschland, um dort Hochtechnologie zu fertigen.
Ja, es war ja immer ein bisschen umstritten, das Werk da in Magdeburg. Die Frage ist, braucht man unbedingt einen Auftragsfertiger dort? Und ich bin da ein bisschen unschlüssig. Also ich glaube schon, dass es nicht schlecht wäre für Deutschland. Das wäre gut gewesen wegen den Arbeitsplätzen dort, auch wegen dem Know-how, was sich drum ansiedelt. Aber es war schon sehr, sehr teuer erkauft mit 10 Milliarden Euro sozusagen Staatszuschuss. Und da fragt man sich, ob das nicht besser gewesen wäre, das sozusagen breiter auch im Mittelstand zu investieren, beziehungsweise einfach mal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern für alle in Deutschland. Ich denke, es wird nicht mehr kommen und ich denke aber, dass es weiterhin eben einen Bedarf geben wird für Auftragsfertiger, weil selbst Nvidia und ich hatte auch die Lisa Su mal gefragt von AMD, ob man sich auch vorstellen könnte, eben bei Intel zu fertigen und das hieß dann, ja klar, also wenn da gute Konditionen angeboten wären, klar, ne, das ist ja ein riesiges Problem, das Bottleneck momentan, ne, bei der Fabrikation dieser KI-Beschleuniger, dass dort eigentlich beide nicht hinterherkommen und beide auf TSMC setzen. Und wenn TSMC mal ausfällt, wegen einem Konflikt mit China oder auch, weil sie vielleicht dann doch mal nicht mehr so gut sind oder auch mal ein Problem haben in der Produktion, braucht man da schon einen Ausweichanbieter. Und insofern, denke ich mal, ist der Markt dafür da. Aber derjenige, der Intel zum Auftragsfertiger ausbaut, der muss wirklich langen Atem haben und der muss viel Kapital investieren und muss sich ein Mandat geben lassen, dass er eben dort 5 Jahre das durchziehen kann, ohne eben abgesägt zu werden.
Was muss der neue Olaf, was muss der neue CEO, der kommende CEO von Intel tun, um die Anleger zu besänftigen und um sie zu Geduld zu überreden, noch weitere 5 Jahre zu warten, bis Intel mal in der Lage ist, Nvidia oder sprich TSMC wirklich Konkurrenz zu bieten?
Fokus, Fokus, Fokus. Und dann muss er Kapital freisetzen und sich entscheiden, oder sie muss sich entscheiden, ob sie sich fokussieren auf das Design von KI-Chips oder die Manufaktur. Das sind beides valide Strategien, aber es sind eben unterschiedliche Strategien. Wenn Intel jetzt konkurrieren soll mit Nvidia und anderen, dann muss da voll fokussiert werden. Es muss eine kulturelle Erneuerung geben, eine Prozesserneuerung, eine strategische Erneuerung im Unternehmen. Die wird sehr viel von einer neuen Führungskraft in Anspruch nehmen. Oder aber man konzentriert sich eben darauf, ein zweites TSMC zu werden, was auch gerade natürlich für die US-amerikanische Sicherheitspolitik wünschenswert wäre. Da fehlt aber zum Teil auch fehlen die Arbeitskräfte, denn es geht ja nicht nur um Geld und um Intellectual Property, also Patente und so weiter, sondern es geht auch darum, dass man Leute braucht, hochqualifizierte Arbeitskräfte, Techniker, die im Moment noch fehlen. Also TSMC zum Beispiel hat ja irgendwie 1200 Arbeitskräfte aus Taiwan einfliegen müssen nach Arizona, weil man dort keine entsprechend qualifizierten Arbeitskräfte in USA finden konnte. Da haben sich die amerikanischen Gewerkschaften natürlich auch erstmal bedankt. Also da wird es auch noch viele Verhandlungen geben und es muss dort eine Ausbildungsinitiative geben, die sehr schnell funktionieren muss. Also auch da sehr viel zu bewerkstelligen. Also entweder oder, aber beides kann man nicht.
Trotzdem schade um Pat Gelsinger. Das war immer so ein CEO, der im Silicon Valley sich von den schlanken, alerten CEOs doch deutlich unterschieden hat, weil er menschlicher war. Der war sehr beliebt bei den Intel-Mitarbeitenden. Es ist schade, dass er jetzt geht und dass neue Zeiten bei Intel anbrechen, was natürlich dringend nötig ist. Lasst uns über neue Zeiten für OpenAI reden. Elon Musk wird ja ein neues Regierungsamt antreten oder ist Beauftragter, die US-Regierung zu entschlacken. Da wird er ziemlich viel Macht haben und mit Donald Trump hat er auch jemand, der ihm da wirklich sehr stark zuhört. Und wir wissen, dass Elon Musk nach wie vor OpenAI auf dem Kieker hat, weil er dort verdrängt wurde. Matthias Hohensee-Koch, der Wirtschaftswoche im Silicon Valley. Glaubst du wirklich, dass Elon Musk die Chuzpa haben wird, sein Amt auszunutzen, um gegen OpenAI vorzugehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also so, ich glaube, so offen kann er das nicht machen. Elon Musk traue ich mittlerweile alles zu. Klar ist, dass er natürlich schon mächtig angefressen ist. Ne? Er hat ja, du hast es erwähnt, hat ja OpenAI 2015 aus der Taufe gehoben mit ein paar KI-Forschern und mit Sam Altman. Und es sollte ja eigentlich ein Gegengewicht sein zu der KI von Big Tech, damals vor allen Dingen gegen Google. Ja, und inzwischen wirft halt Elon Musk vor, ja, es ist also ein kommerzialisiertes Unternehmen, es ist eigentlich eher eine Tochtergesellschaft von Microsoft und alles andere als eine Alternative zu Big Tech. Deswegen hat er ja erstmal Klage eingereicht gegen Altman wegen Betrug, das hat er dann mal wieder fallen gelassen. Dann hat er es wieder aufgenommen und wohl kürzlich auch gerade wieder erweitert, ne? Dass also auch noch Glenn Brockman, das ist der Präsident von OpenAI, dabei ist und auch noch Microsoft und Reid Hoffman, der LinkedIn-Mitgründer und ein sehr einflussreicher Wagnisfinanzierer hier im Silicon Valley. Aber ich denke mal, das ist alles so mehr Schauspiel. Ich denke mal, dass sich Elon Musk von der Klage gar nichts erwartet. Ich denke auch nicht, dass das irgendwo hinführen wird. Wo seine größere Rache besteht halt in seinem xAI, also sein eigenes KI-Unternehmen, für das er sehr viel Geld eingesammelt hat und bei dem er auch relativ schnell, auch relativ weit schon gekommen ist, innerhalb von nur einem Jahr. Und was ich so höre, ist, dass er diesen Chatbot Grok, den es ja momentan nur über X gibt, in einem Premium-Angebot, Also in Kürze wohl auch hier direkt gegen ChatGPT und gegen Anthropic und andere antreten lassen wird. Und ich sehe eher da seine Rache im kommerziellen Bereich, wie er sich da durch sein Regierungsamt da schadlos halten kann. Und Altman sehe ich jetzt nicht so, zumal das ja wirklich unter einer Lupe betrachtet werden wird, was er da macht. Kann ich mir wenig vorstellen, aber vielleicht hat Olaf da andere Ideen.
Diese Meinung hat auch Sam Altman vor ein paar Tagen im Interview vertreten, als er gesagt hat, naja, also der Elon Musk hat eine Wut auf uns, aber er sei sich sicher, dass er sein Regierungsamt für Vergeltungsmaßnahmen nicht ausnutzen wird, Olaf.
Ja, da bin ich noch etwas anderer Meinung, leider. Also er hat ja nun schon mehrfach bewiesen, dass er eigentlich gar nichts gibt auf die Meinung der US-Regierung. Man rufe sich in Erinnerung, wie er mit der SEC umgegangen ist und so weiter. Also ich denke, er wird sicherlich eine Schlammschlacht versuchen, wenn es auch nur um die Beruhigung seines eigenen Egos geht und vielleicht um die Entschleunigung des Erfolgs von OpenAI. Sagen wir mal so, er hat sicherlich nicht ganz Unrecht, dass OpenAI ja seine Initialerfolge schon damit errungen hat, dass es als Nichtregierungsorganisation sehr viele Spitzenkräfte angezogen hat, also technische, wissenschaftliche Spitzenkräfte, die dann geholfen haben, OpenAI dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Und jetzt machen sie kurz so ein Bait-and-Switch, ne, und sagen, ja, jetzt, wo wir einmal Erfolg haben, machen wir eine For-Profit drauf. Ich denke, da wird auch eventuell Microsoft noch ein bisschen mitzureden haben, denn Microsoft will sich sicherlich nicht in die Schusslinie stellen zwischen Washington und OpenAI. Ne? Aber er wird das sicherlich ausreizen und irgendwann wird eben vielleicht mal gesagt, jetzt musst du aber Ruhe einkehren lassen. Aber bis dahin, er wird sicherlich an die oder über die Grenze gehen. Davon bin ich überzeugt.
Das wird ganz schön heikel, zumal OpenAI, das wurde jetzt bekannt, sich auch ins Bett legt mit der Waffenschmiede Anduril. Matthias Hohensee, was macht Anduril?
Anduril ist ein Waffenhersteller, ein Entwickler von modernen Waffensystemen, also besonders auch im Bereich Drohnen. Die sitzen in Los Angeles. Ich habe die schon vor 3 Jahren oder 4 Jahren, habe ich mir die eben mal so ein bisschen näher angeguckt und wollte damals auch ein Interview machen mit dem Palmer Luckey und einigen anderen dort und habe dann irgendwie eine Stunde, fast eine Stunde mit einer PR-Agentur irgendwie geredet darüber per Videocall und das Ende war dann, nein, wir sagen gar nichts. Also es ist irgendwie sehr, sehr, inzwischen haben sie sich ein bisschen geöffnet, eine sehr, 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 sehr verschlossenes Unternehmen und die gehen eben auf diesen neuen Markt, der im Bereich Militärtech besteht, der ja auch ausgebaut werden wird, also auch schon allein durch die Nachfrage in Europa, durch diese Vorgabe, dass NATO-Staaten also mindestens 2% ihrer Wirtschaftsleistung in Rüstung, in Verteidigung stecken sollen. Und da erhofft man sich sozusagen, smartes Militärtech anzubieten. Und deshalb, wie von dir erwähnt, Markus, gibt es jetzt eben diese Allianz mit OpenAI, wo man sagt, wir wollen eben künstliche Intelligenz in diesen Drohnensystemen nutzen, wobei OpenAI darauf beharrt, dass das nur bei der Abwehr passieren wird, dass man sich also sozusagen auf Abwehrwaffen beschränken wird. Und dieses ganze Bereich Zusammenarbeit mit Militär ist natürlich ein ganz heißes Eisen im Silicon Valley. Gerade bei Google gab es ja da wirklich Demonstrationen von Mitarbeitern, die nicht wollten, dass Google mit dem Pentagon zusammenarbeitet und so weiter. Also insofern ist das schon recht interessant, was da gerade geschieht.
Wieso legt sich OpenAI dort jetzt oder tut sich OpenAI zusammen mit Anduril, Olaf Groth in Berkeley? Matthias hat es gesagt, da gab es aus ethischen Gründen von vielen Tech-Unternehmen immer eine eher ablehnende Haltung. Da gab es auch viel Druck. Matthias hat, ich glaube, Boston Analytics hieß das Unternehmen, angesprochene Roboterfirma mit der Google. Dynamics, genau, eine Roboterfirma, mit der Google zusammengearbeitet hat und da gab es viele Mitarbeitende, die dagegen protestiert haben. Gibt es da jetzt so eine Richtungsänderung auch unter dem Vorzeichen des neuen US-Präsidenten?
Ja, absolut. Es gibt eine Zeitenwende und das sieht man ja auch. Es ist ja auch nicht nur OpenAI, das ist ja auch Meta und andere Unternehmen, die jetzt mittlerweile auch auf den Verteidigungsbereich, ich will nicht sagen umschwenken, aber zumindest ihn mitbedienen. Und das ist also noch was anderes als, sagen wir mal, die Protestwelle, die wir damals bei Google gesehen haben. Mittlerweile, denke ich, gibt es eine ganz klare eine Neuorientierung oder eine Neuetablierung des Silicon Valleys gegenüber der Verteidigungsindustrie. Das wird natürlich jetzt auch begünstigt durch die Trump-Administration, durch den Wettbewerb mit China, der ganz stark werden wird. Die KI wird ja, sagen wir mal, international schon nicht mehr investierbar. Das heißt zum Beispiel, also wir konnten sowieso, können schon seit langem nicht mehr in China investieren, wenn es um KI geht und andersrum sowieso. Das wird noch stärker werden und wird auch nicht nur China betreffen, sondern auch andere Länder, die eventuell auf die Least Favored Nation Liste von Trump kommen. Dazu könnten auch einige bisherige Alliierte gehören, wenn sie nicht aufpassen. Das heißt, wenn sich die Unternehmen jetzt ansehen, wo sie denn investieren können und wo sie neue Produkte auffahren können, dann ist das eine fast schon natürliche Situation, dass sie sich auch den heimischen US-Verteidigungsmarkt angucken, denn irgendwoher muss das Wachstum natürlich kommen, wenn sie international so nicht verkaufen können.
Ich würde gerne noch mal eine kleine Runde zum Schluss drehen. Stichwort neuer US-Präsident Donald Trump und seine neue Regierung. Die US-Wahlen sind gerade mal einen Monat her. Ihr seid immer viel auch im Silicon Valley unterwegs und redet mit CEOs und mit Kollegen und Kollegen und seid dort beide ja sehr gut verdrahtet. So nach jetzt einem Monat nach der Entscheidung der US-Bürgerinnen und Bürger hat man sich so langsam daran gewöhnt, dass es jetzt wieder einen Donald Trump gibt und man arrangiert sich damit? Oder ist die Empörung gerade im eher demokratisch orientierten Kalifornien immer noch groß? Was sagen eure Vibes, was sagen eure Kontakte im Silicon Valley? Olaf, fangen wir bei dir an.
Ja, also es ist natürlich schon so, dass man eine Zeit jetzt hat, in der es Shock and Awe gibt, ja, wo die Leute also so eine Schockstarre haben, dass sie versuchen, das jetzt erstmal zu verarbeiten. Also ich habe mit mehreren gehobenen Managern gesprochen, die sagen, ja, es hat sicherlich sehr viele Gespräche in Kantinen und so weiter gegeben, wo die Leute schockiert waren und jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Amerikaner und gerade die Leute im Silicon Valley natürlich, sag mal, unternehmerisch angehaucht sind und von daher sehr pragmatisch auch sind. Es wird also kein Anhalten des Geschäfts geben. Man wird sich umstellen, man wird sich einstellen müssen, einrichten müssen. Und das kommt auch ganz klar durch. Also ich habe zum Beispiel gerade eine Delegation aus Italien begleitet, die auch anmerkten, dass sie schon bemerkenswert fanden. Das ist jetzt gar nicht wertgeladen, ob das nun positiv bemerkenswert oder negativ ist. Aber wie besonnen die Leute sagen, keep marching on. Ja, natürlich ist es im Moment auch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, denn er wird ja erst im neuen Jahr übernehmen. Im Moment gucken die Leute drauf, wer wird da nominiert, wie geht der Kongress damit um, wer wird abgewiesen, wer wird vielleicht durchgewunken, wie schlimm könnte es gegebenenfalls werden. Gibt es da vielleicht auch irgendwo Lichtblicke? Also nicht jeder in dem Trump-Kabinett dürfte man als inkompetent und moralisch,
verwerflich.
Verwerflich abtun. Da wird es sicherlich auch kompetente Leute geben, die wissen, was sie tun. Also, wie gesagt, die Leute warten jetzt ab und gucken, wo es hingeht. Man muss schon erwähnen, irgendwo unterschwellig gibt es schon die Meinung, könnte es eventuell unter diesem ganzen negativen Geräuschkulisse Veränderungen geben, die das Land braucht, die vielleicht schon revolutionär sind, die wehtun werden, die aber eventuell gar nicht schlecht sind längerfristig. Das kann sein, dass das die Innovationsoptimisten sind, die so argumentieren, aber es führt auch dazu, dass die Leute vielleicht schon auch so ein bisschen geöffnet sind für diese Möglichkeit, dass es da unterschwellig auch schon vielleicht lang nötige Veränderungen geben könnte.
Den Eindruck habe ich auch, Matthias. Man kann feststellen, dass die Amerikaner da eher jetzt pragmatisch sind und sagen, wir müssen dem Trump jetzt einfach auch mal eine Chance geben, sich zu profilieren. Und Trump macht auch nicht mehr diese Fehler, die er zu Beginn seiner ersten Amtszeit gemacht hat, indem er prahlt und irgendwelche großen Thesen da aufstellt, sondern da wird eine Entscheidung nach der anderen verkündet, zum Teil recht unspektakulär. Natürlich hält er an einigen umstrittenen Kandidaten nach wie vor fest, wie dem nominierten Pat Hegseth für das Verteidigungsministerium. Aber es wird nicht mehr so fernsehgewaltig getrommelt, wie Trump das in seiner ersten Amtszeit gemacht hat.
Naja, schauen wir mal, wenn er erstmal ins Amt kommt. Aber ich denke mal, Trump wird sicherlich auch ein bisschen erleichtert sein, weil er hat ja wirklich hoch gepokert, ne? Wenn er jetzt verloren hätte an die ganzen Gerichtsverfahren, die ihm da gedroht haben und so weiter. Ich denke mal, da konnte er jetzt einiges ad acta legen. Aber wie Olaf schon sagt und du auch, also das ist eigentlich das, was ich an den Amerikanern wirklich so schätze und auch bewundere, ist eben dieser Pragmatismus. Wir schauen nach vorne, wir gucken, was können wir daraus machen, wie können wir das anders machen. Und das ist eben so der massive Unterschied auch zu Deutschland. Also ich sehe das jetzt gerade wieder, ich habe gestern und vorgestern noch hier Markus Lanz im ZDF geguckt und dann geht's da, weiß ich, seit einer Woche darum, um die FDP und dieses Idee-Papier und um Gottes Willen. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, lass uns die Diskussion endlich mal beenden, lass uns nach vorne schauen und lass uns jetzt einfach mal gucken, das ist geschehen, was kann man denn daraus machen? Wie können wir da nach vorne kommen? Und das ist generell, finde ich, das Problem mit Deutschland, dass man mal ständig rumjammert darüber, was alles nicht gut gelaufen ist, anstatt mal nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, welche neuen Möglichkeiten ergeben sich? Was können wir tun? Und das finde ich jetzt auch wieder im Silicon Valley mit Trump, weil ich habe auch viele positive Stimmen gehört, die gesagt haben, ne, wie Olaf schon sagte, wir leben im Silicon Valley ja und predigen die Disruption. Jetzt haben wir da mal eine ganz große Disruption. Und was Bürokratie angeht, und wir wissen das ja alle, ne, hier in Kalifornien haben wir mittlerweile auch eine sehr, sehr bürokratische, eine veranlagte Regierung, die also mit sehr vielen Regeln halt operiert. Vielleicht muss man da einfach auch was verändern. Und in der Finanzbranche generell unter Wagnisfinanzierern ist einmal Erleichterung da, weil eben bestimmte Steuerlücken nicht geschlossen werden, ne? Dieses Carried Interest oder diesen Plan, hier Vermögenszuwächse zu besteuern, auch wenn sie noch nicht realisiert worden sind, sprich Kapitalertragssteuern. Und dann natürlich dieses viele Dry Powder, also dieses Kapital, was jetzt zur Verfügung steht, wo man denkt, na, jetzt wird vielleicht nicht so viel reguliert, jetzt können wir wieder mehr M&A machen. Also ich höre eher positivere Töne, auch im Silicon Valley.
Ja, muss man sich natürlich fragen, sind das kurzfristige Verbesserungen, die es da eventuell geben könnte, wenn also mehr Geld freigesetzt wird, auch billigeres Geld durch die Steuererniedrigungen, durch die etwas niedrige Inflation jetzt, die natürlich dazu führen werden, dass mehr investiert werden wird, mehr reinvestiert werden wird. Aber längerfristig wird es schon auch darum gehen, ob es nicht wieder Blasen aufbaut, wenn das Geld so locker liegt. Und zum anderen natürlich die Schulden, die auf einem Level sind wie nie zuvor, die müssen bedient werden. Mittlerweile geben wir für die Zinsen mehr aus als für die Verteidigung. Das ist eigentlich keine gute Situation. Also da gibt es schon mittelfristig und längerfristig schon dezidierte Probleme, und da kann man nur sagen, Holzauge sei wachsam. Ne? Aber für Deutschland würde ich sagen, es geht jetzt darum, gerade in dieser seltsamen Phase, in der sich Deutschland befindet, Frankreich ja auch, mit dem, was da gerade passiert ist, in Frankreich, in Paris. Es geht natürlich hier für uns jetzt gerade mal um Deutschland. Da muss sich jetzt positioniert werden und auch vorpositioniert werden. Ne? Das heißt nicht, dass man da jetzt irgendwie hinterher rennt, aber man muss sich schon überlegen, wie positionieren wir die Deutschen, Deutschland und die deutsche Wirtschaft jetzt in dieser neuen Administration. Und da muss man sich überlegen, zum Beispiel, wenn Intel jetzt in Deutschland nicht baut, was könnte die deutsche Industrie in den USA bauen, um diese, in dieses Einklinken in die Wertschöpfungsketten für Hochtechnologien nicht zu verlieren. Denn ohne die USA wird es für Deutschland nicht gehen können. Und zumindest im Hochtechnologiebereich, wir brauchen die Erneuerung, wir brauchen das Wachstum, wir brauchen die größere Produktivität, wir brauchen ja auch KI, um zum Beispiel ja, das auch zum Beispiel. Und um Arbeitskräfte auch günstiger und Arbeitsleistungen günstiger zu machen, wir sind die teuersten überhaupt und haben nicht die richtige Produktivität, um das zu rechtfertigen. Und die Energie ist 2 bis 3 Mal teurer als anders in Europa. Also es gibt schon sehr viele Gründe, warum wir noch mehr in Richtung Innovation und Hochtechnologie denken müssen. Und da brauchen wir die Amerikaner. Und da muss jetzt strategisch gedacht werden, wie positionieren wir uns, wo investieren wir?
Zum Ende unseres Podcasts haben wir noch eine Bitte. Ihr kennt das ja bei YouTube und in den Podcasts, dass man immer aufgefordert wird, schreibt eine Bewertung, hinterlasst einen Kommentar, abonniert uns. Wir sagen euch, bitte macht es nicht. Bitte schreibt keine Bewertung. Bitte abonniert uns nicht. Wir haben schon so viele gute Bewertungen. Wir haben so viele Abonnements. Wir haben so viele Downloads, dass das überhaupt nicht mehr nötig ist. Also guckt euch lieber andere Podcasts an oder hört euch andere Podcasts an und bewertet die. Wir haben das nicht mehr nötig. Wir sind schon so gut, dass wir das nicht mehr benötigen. Das war der Valley Talk für diese Woche. Uns gibt's bald wieder.